Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4. Jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr.
Das haben wir im letzten Schuljahr erlebt. Da ging Schule erstmal gar nicht. Dann wurde vorsichtig mit den nötigen Hygiene- und Abstandsregeln geöffnet. Das Schulleben gestaltete sich, wie das Leben überhaupt, so wie wir uns das nie hätten vorstellen können. Das verzweifelte Bemühen der Politikerinnen, die Kontrolle zu behalten über ein Virus, der sich der Kontrolle immer wieder entzog, und wir alle lernten dazu. Anfangs war die Bereitschaft der gesamten Bevölkerung groß, im Gleichschritt mitzumarschieren. Inzwischen gibt es auch da Auflösungserscheinungen. Nicht alle Anordnungen der Politik erscheinen plausibel. Manche werden, wie in Bayern, das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten von Gerichten für ungültig erklärt. Wir werden auf unsere Selbstverantwortung zurückgeworfen und oder protestieren gegen als unsinnig empfundene Einschränkungen. Am wenigsten wahrgenommen wurden die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in dieser Corona-Krise. Das muss sich ändern. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung. In Bayern als dem vorletzten Bundesland startet die Schule am 8. September. Und die ersten Wochen nach Schulbeginn werden zeigen, ob die Angst vor dem Steigen der Infektionszahlen durch Schulöffnungen in Bayern berechtigt ist. Wir starten diese Sendung mit einem Rückblick auf das vergangene, Corona-geprägte Schulhalbjahr. Dazu hören wir Stimmen einer Grundschullehrerin, von Schülerinnen unterschiedlicher Schularten, einer Mutter und zum Schluss ein Blick nach vorn. Wie geht Distanzunterricht im nächsten Schuljahr? Über die Vorstellung des Bayerischen Kultusministeriums und die Kritik von Seiten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Als Musik dieser Sendung hören wir die zweite und dritte Gymnopädie von Erik Satie, zur Verfügung gestellt von der Plattform MusOpen. Katrin unterrichtete in der ersten Klasse einer Münchner Grundschule.
Wie ging's dir und in deiner Klasse mit den Maßnahmen, die ihr ergreifen musstet, um das Infektionsrisiko zu minimieren?
Ja, also grundsätzlich eigentlich ganz gut. Also was natürlich schön ist, sind die kleinen Gruppen, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist was man gerne beibehalten könnte. Großes Problem ist natürlich, dass die andere Hälfte der Klasse fehlt und zu Hause ist und da irgendwie selber arbeiten muss. Das ist einfach gerade in der ersten Klasse wahnsinnig schwierig. Braucht man sich nichts vormachen, ohne Eltern kaum zu schaffen. Also die haben Verbindung zu mir gehabt per E-Mail und Telefon. Und dann ist es bei mir jetzt noch eine besondere Situation, weil wir eine Tagesheimschule sind und seit dem 1. Juli dürfen ja alle Kinder wieder in die Kindertageseinrichtungen gehen. Das heißt, da waren die Kinder auch wieder im Tagesheim. Auch wenn sie gerade keine Schule hatten und zu Hause Unterricht gemacht haben. Von daher war es jetzt bei mir so, dass der Kontakt relativ rege war tatsächlich.
Tagesheim heißt praktisch wie Hort, oder?
Aber im Klassenverbund, genau. Also die Kinder sind im Klassenverbund und gehen in die Nachmittagsbetreuung, ist direkt der Gruppenraum nebenan, mit einer Erzieherin aus dem Tagesheim zusammen, genau.
Und wir haben uns das letzte Mal am Telefon unterhalten, da hatten die Schulen nicht auf. Wie war denn der erste Schultag für dich und wie war es für die Kids?
Naja, einerseits irgendwie komisch, weil natürlich alles ungewohnt und anders ist, aber die Kinder haben sich wahnsinnig gefreut und ich habe mich auch gefreut, die Kinder endlich wiederzusehen. Und da waren dann tatsächlich auch alle da und waren auch alle super ausgerüstet. Also wir hatten vorher einen Elternbrief geschrieben, dass sie halt Masken brauchen, hatten sie auch alle dabei. Und ansonsten haben wir kurz die Regeln besprochen, aber die meisten wussten von zu Hause schon so die Grundsachen mit Abstand halten, Hände waschen, Maske aufsetzen, das war alles nicht so schwierig. Und sie haben sich aber wahnsinnig gefreut, natürlich die anderen und mich wiederzusehen.
Hast du Ängstlichkeit auch bei den Kindern erlebt?
Eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Also die waren aber natürlich auch vorher zu Hause und haben bestimmt auch mit ihren Eltern drüber gesprochen. Wir haben in der Schule auch drüber gesprochen, was das alles heißt, was das bedeutet. Aber eigentlich, finde ich, gehen die Kinder souverän und sehr vernünftig damit um. Also fast vernünftiger als manch Erwachsener. Gelassener auch, tatsächlich.
Ja, gelassener, weil sie natürlich die Situation annehmen. Aber dieses Gefühl, ich kann jetzt nicht jeden umarmen, ich kann nicht jeden in den Arm nehmen, den ich in den Arm nehmen möchte, das ist ja schon eine stark veränderte Situation, gerade für kleinere Kinder.
Das ist es auf jeden Fall, wobei ich glaube, also die Klassen sind auch sehr unterschiedlich anhänglich. Meine sind jetzt auch eher kuschelig und umarmen gerne, also denen geht es tatsächlich ab. Da haben wir halt besprochen, was kann ich alternativ tun, wenn ich jetzt gerade meine Lehrerin nicht knuddeln kann, muss ich mir halt meine Geschwister, muss ich mir meine Eltern, meine Oma, mein Opa schnappen, die halt bei mir zu Hause eh wohnen.
Oder ein Teddybär mitnehmen.
Ja, der wohnt ja sowieso in der Schultasche.
Wie war es denn mit dem Lernfortschritten?
Naja, relativ unterschiedlich. Also natürlich gibt es Kinder, die haben in der Zeit super gearbeitet, immer mit Unterstützung der Eltern. Da muss man fest davon ausgehen, dass das so war. Manche waren auch in der Notbetreuung tatsächlich wahlweise von der Schule, vom Tagesheim oder vom Hort. Hatten da einfach Unterstützung durch Fachkräfte. Ja, und bei manchen ist das so ein bisschen sehr liegen geblieben. Also da haben wir versucht dann, als sie vor Pfingsten wieder in die Schule kamen, da waren ja die Erstklässler wieder da, möglichst viel einfach aufzuarbeiten und nachzuholen, was sie zu Hause hätten machen sollen.
Es wird im neuen Schuljahr so Auffangklassen oder Auffanggruppen geben, um eventuelle Defizite, die während dieses Halbjahres entstanden sind, aufzuarbeiten. Wisst ihr da schon irgendwas davon?
Naja, wir sollen da mal planen, aber genauer wissen wir da tatsächlich auch noch nichts. Also es gibt halt ein Schreiben, dass es diese Brückenangebote geben soll, aber wie genau das läuft, ist noch nicht klar. Es steht halt so ein bisschen zu befürchten, dass sie den pädagogischen Freiraum, der in der Grundschule im Lehrplan mit drinnen ist, dafür verwursteln, um zu sagen, in der Zeit, die quasi nicht mit Lehrplan angefüllt ist, sollen wir irgendwie versuchen, das aufzufangen, was durch Corona halt nicht vermittelt werden konnte.
Wie ist denn so die Stimmung unter den Kolleginnen jetzt so am Ende von diesem doch etwas anstrengenden Halbjahr?
Naja, ich glaube erstmal wie üblich, dass sich alle auf die Sommerferien tatsächlich freuen und naja, dann diese Unsicherheit, die man eh immer vor den Sommerferien hat, die jetzt einfach nochmal größer ist, weil man nicht genau weiß, wie werden die Gruppen nächstes Jahr zusammengesetzt sein, wie klappt es mit den Klassen, weil es ja Vorschläge gibt, auch zum Beispiel von der GEW, dass man die ersten Klassen gleich so klein macht, dass wenn eine zweite Welle käme, man die trotzdem weiter im Klassenverband unterrichten könnte, dass man eben nicht diese Aufteilung in Gruppe 1, Gruppe 2 hat, weil das ja gerade bei den Kleinen am Schuljahresanfang schier unmöglich ist. Und auch an allen anderen Schularten, wenn es die Eingangsklassen sind, also die fünften Klassen, die sich noch gar nicht kennen, die noch gar keine Routine haben im Arbeiten in dieser Jahrgangsstufe, dann ist das eigentlich nicht durchführbar, meines Erachtens. Ich befürchte, dass wir im nächsten Schuljahr erst einmal absaufen werden, tatsächlich, weil der Lehrkräftemangel ja nicht weg ist und durch Corona sich ja eher verstärkt als vermindert. Vor allen Dingen muss man ja schauen, wie es auch mit den Risikogruppen weitergeht, sowohl bei den Schülerinnen als auch bei den Lehrkräften. Kann ja sein, dass uns da weiterhin viele Kolleginnen auch rausfallen. weil sie als Risikogruppe einfach nicht unterrichten können oder sollen. Von daher, das lässt sich schwer sagen, wie sich das im nächsten Jahr entwickeln wird. Aber vermutlich nicht so gut, wie man sich das wünschen würde.
Was ist gut gelaufen?
Oh, gute Frage. Also gerade am Anfang, als wir gesprochen hatten, ich glaube, was schon gut gelaufen ist, was bei vielen angekommen ist, dass eigentlich so die Freude an der Schule und dieses gemeinsam in die Schule gehen, was lernen, eine Lehrkraft haben, mit der zusammen sich was Neues erarbeiten, für viele nochmal viel bewusster geworden ist, dass das was Schönes und was Erstrebenswertes und was ist, was man eigentlich auf die Dauer haben möchte.
Also gut gelaufen ist die Wertschätzung für die Schule, für die Arbeit von den Lehrerinnen, nehme ich mit.
Die Tatsache, dass wir Seife inzwischen in den Klassenzimmern haben und einmal Handtücher, auch das ist tatsächlich was Schönes.
Und wie sehen die Klos aus?
Immer noch genauso wie vorher.
Wie ist es denn mit gewachsener Selbstständigkeit? Du hast ja gesagt, dass Kinder, die zu Hause unterstützt werden, auch einen Sprung nach vorne machen konnten. Andere nicht so. Gibt es auch Kinder, die wenig zu Hause Unterstützung hatten, von denen du das weißt, wo du gemerkt hast, die können das trotzdem?
Nee, leider tatsächlich ganz wenig. Also wenn, war das wirklich immer, dass man von außen als Erzieherin oder als Lehrerin nochmal nachgeschoben hat und dann mit dem Kind telefoniert hat, du musst bitte in die Gänge kommen. Also pur selbstständig nicht, mit Anleitung und Anschieben dann schon, dass sie einfach für sich beschlossen haben, ich will mich jetzt reinhängen, es ist wichtig, dass ich das mache. Dann erkannt haben, okay, meine Lehrerin will das wirklich sehen, der ist es wichtig, dass ich meine Aufgaben erledige und weil ich die gerne mag und weil ich gerne in die Schule gehe, mache ich halt doch einen großen Teil dessen. Das hat schon bei einigen gegeben tatsächlich, ja.
Ja, dann fehlt mir dieses, was meiner Meinung nach so kleine Kinder auszeichnet, dieses, ich will was lernen. Ist das weggeblieben?
Ich glaube, da ist die Konkurrenz manchmal zu Hause einfach zu groß. Da ist der Fernseher, da ist das Computerspiel, da sind so viele andere Sachen, wo jetzt zumindest in meiner Klasse leider dieses, ich will was lernen, dann in den Hintergrund tritt. Das passiert dann wieder, wenn sie im Klassenzimmer sitzen und mit der Frau Frieser da vorwärts kommen sollen. Aber ansonsten ist da manchmal so ein bisschen ja, die Konkurrenz mit anderen Sachen einfach zu groß.
Ja, und da fällt mir ein, das Lernen kann sich ja auch auf ein Computerspiel beziehen. Ne? Also ich will zum Beispiel mehr Punkte oder auf ein höheres Level im Computerspiel kommen. Auch das ist natürlich was Lernen. Es ist nicht gerade Schulstoff.
Ah, und es ist immer nicht so das, was die Erwachsenen sich gerade so drunter vorstellen, was jetzt in der ersten Klasse wesentlich wäre. Naja, normalerweise sollten sie schon kurze Sätze sinnentnehmend lesen können, also hinterher wissen, was sie tun sollen. Also wenn da steht, male die Frau mit braunen Haaren und einem roten Rock, dann sollten sie das hinkriegen. Das wäre eigentlich vorgesehen, dass sie solche Sachen hinbekommen. Schaffen ganz viele, aber halt noch nicht alle.
Was darf Anfang des Schuljahres auf keinen Fall passieren?
Dass das Schuljahr nicht losgeht oder wieder so komisch aufgeteilt, wie es jetzt war. Schön wäre es natürlich, wenn wir gemeinsam starten könnten. Das würde ich mir wünschen, dass es mit allen Kindern, allen Kolleginnen in ein Schuljahr startet. Und wenn es halt aufgeteilt sein muss in Gruppen, dann wenigstens so, dass man jedes Kind jeden Tag sieht.
Welche Unterstützung wünschst du dir von eurer Schulleitung und welche Unterstützung wünschst du dir vom Kultusministerium?
Boah, in beiden Fällen wäre langfristige Planung schön. Ich meine, das ist in Schulen sowieso ein grundsätzliches Problem und jetzt mit Corona gleich doppelt und dreifach. Aber dass man sich auf die Planung so im Ansatz schon mal verlassen könnte, das wäre schön. Ansonsten, dass halt alles, was Verwaltungskram ist, nicht auf den Schultern der Lehrerinnen auch noch lastet. Ja, und das Equipment für die Lehrkräfte wäre auch ganz nett. Also.
Romy, gerade in die 9. Klasse gekommen.
Also anfangs war es, glaube ich, ganz coolsinnig, in die Schule zu gehen. Das wollten irgendwie alle so. Und anfangs hatten ja auch schon manche Schulen geschlossen und andere hatten noch offen. Dann haben immer alle gesagt, ja, meine Schule hat noch offen, Mann, wann macht die endlich zu? Und irgendwann hat es dann aber nach einer Zeit lang hat es dann genervt, so weil man keine Leute mehr gesehen hat und so. Und man halt einfach so zu Hause auch nicht so viel Motivation hat, was zu machen, wieder in der Schule. Und das ist dann auch ganz schön aufwendig, ist immer mit den ganzen Konferenzen und den ganz vielen Arbeitsaufträgen, die man dann halt zugeschickt bekommt. Und einige Lehrer kümmern sich da auch nicht so gut drum, was die Schüler dann halt machen und was nicht.
Hattet ihr denn viele Zoom-Konferenzen? Wie war das?
Nee, also wir hatten fast gar keine. Wir hatten immer nur so eine, also wenn man Fragen hat, dann konnte man da hingehen und wenn man keine Fragen hatte, dann halt nicht. Mathe gab es jede Woche eine, das war so das, was noch am häufigsten war und sonst gab es eigentlich kaum welche.
Was heißt das, wenn ihr Fragen hattet, konntet ihr da hingehen? Das war dann wie so eine Sprechstunde von einem Lehrer oder einer Lehrerin?
Ja, so ein bisschen. Also sie haben einen Link in unsere Gruppe reingeschickt, in unsere Klassengruppe. Und wenn man halt teilnehmen wollte und eine Frage hatte, dann konnte man halt sich reinschalten, ja.
Ihr habt natürlich WLAN und ihr habt auch einen Computer und es ging alles bei dir von der Ausstattung her gut. Weißt du, wie das in deiner Klasse war? Gab es da auch Schülerinnen, die außer ihrem Smartphone und wenn überhaupt dann vielleicht noch nicht mal das nichts hatten, womit sie kommunizieren konnten?
Also einer aus meiner Klasse, weiß ich, die hat kein Smartphone, nee, es sind sogar zwei. Ja, also die eine, da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass sie halt so weniger machen konnte. Meinte sie auch in der Schule, wenn die Lehrer sie gefragt haben, ja, hast du das und das gemacht? Dann hat sie ja gesagt, nee, das ging nicht, weil meine Eltern mussten halt auch an dem Computer, den wir zu Hause haben, arbeiten.
Also die eine Schülerin, die hat selbst kein Smartphone, aber die hatten zumindest einen Computer zu Hause, ne?
Ja, aber nur einen, also was ich mitbekommen habe. Ich habe es jetzt nur bei einer aus meiner Klasse wirklich mitbekommen, so. Und den Computer musste sie sich halt mit ihren Eltern teilen und scheinbar war das nicht so einfach, was sie so erzählt hat. Weil sie konnte nicht immer alle Arbeitsaufträge bearbeiten und sie konnte nicht so gut mit den Lehrern kommunizieren. Das haben auch ein paar kritisiert. Ja.
Wie war das jetzt, wieder in der Schule zu sein?
Also ich war ja Gruppe A, das heißt, ich bin als allererstes wieder in die Schule gegangen. Das heißt, ich konnte auch nicht so meine Klassenkameradinnen fragen, ja, wie war das so? Sondern wir sind halt dahin. Erstmal war es so, dass wir 10 Minuten erst später Unterrichtsbeginn hatten, weil das alles so eingeteilt wurde, dass so wenig wie möglich Leute aufeinander sind, so dass halt jede Klasse einzeln reingehen kann. So. Wir haben einen einzelnen Eingang gehabt bei uns, wo wir halt reingemüssen. Wir haben normalerweise 2 Eingänge, einen Haupteingang und einen Nebeneingang. Wir dürfen jetzt so den Haupteingang benutzen und müssen dann so eine Notausgangtreppe hochgehen. Und es war wirklich komisch, so, also es war wie, als wären so richtig lange Ferien gewesen. Eigentlich natürlich waren keine Ferien, aber es hat sich ein bisschen so angefühlt, wenn man alles so lange nicht gesehen hat. Und dann haben wir da unsere Masken aufgesetzt und sind reingelaufen und dann hatten wir in der ersten Stunde die Lehrerin, die uns gefragt hat, so, ja, wie ging es euch denn so? Da haben wir erstmal so geredet, wie denn so alles für uns war. Ja, das hat sich auch ein bisschen verändert. Wir haben nicht mehr nur unsere Lehrer, die wir normalerweise in den Fächern haben, sondern wir haben jetzt beispielsweise in Englisch dann auch noch immer eine andere Lehrerin in einer Übungsstunde, also in 2 Übungsstunden, die dann mit uns Übungen halt macht.
Das heißt, ihr habt so zusätzliche Übungsstunden eingerichtet. Ihr habt den normalen Englischunterricht und zusätzlich zum normalen Englischunterricht so Intensivierung oder Übungsstunden, ne?
Ja, die Lehrer müssen ja natürlich auch noch zu den anderen Klassen. Und dann haben wir halt für die Hauptfächer, also wir haben für Deutsch haben wir 1 Übungsstunde, für Mathe haben wir 2 und für Englisch haben wir auch 2. Und für Französisch haben wir gar keine.
Du bist jetzt 8. Klasse, also du bist keine Abschlussklasse und auch nicht Vorabschlussklasse. Was hast du in dieser Zeit nach dem Lockdown gelernt?
Also ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass man auch selber irgendwie was hinkriegen muss, auch wenn jetzt kein Lehrer sagt, ja, mach das und das. Weil irgendwann ist es dann auch so, wenn man nur rumhängt und gar nichts macht, dann denkt man sich auch irgendwann so, ja, dann hat man darauf auch irgendwann keinen Bock mehr. Und man muss einfach so selbst ein bisschen so sich selber anspornen, weil das hat halt einfach keiner mehr gemacht und man musste trotzdem irgendwas machen und ja, also das war ein bisschen schwierig. Also man hat gelernt, dass auch Lehrer oft nicht alles hinkriegen und viel unter den Tisch fallen lassen. Die Eltern mussten ja ein bisschen die Rolle von den Lehrern übernehmen und musste sich auch in gewisser Weise ein bisschen selbst unterrichten.
Und ist es gut, sich selbst zu unterrichten?
Ja, einerseits natürlich, weil man ist selbstständig, man kann sich selbst gut motivieren dann. Das haben wir auf jeden Fall, also das hat man da auf jeden Fall gelernt. wenn dann jetzt wieder alles normal ist, dann muss man sich natürlich auch wieder umgewöhnen. Aber es ist bestimmt nicht schlecht, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, auch wenn man sich vielleicht manchmal gewünscht hätte, dass es ein bisschen anders gelaufen wäre, so dass sich manche Lehrer ein bisschen mehr gekümmert hätten oder so. Aber man hat dann einfach versucht, so das Beste draus zu machen.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das hat aber jetzt richtig gut geklappt und ich hätte gar nicht gedacht, dass sowas so gut klappen kann?
Also einmal ist es so, in der Corona-Zeit, da hat wirklich geholfen, ich konnte viel mehr schlafen. Sonst habe ich immer viel zu wenig geschlafen. Also ich persönlich finde, eine Sache hat sehr gut geklappt bei uns. Mein Englischlehrer hat sich sehr für uns angestrengt. Er hat einen YouTube-Kanal für uns gemacht und hat da Videos hochgeladen. Und das könnte ich mir auch so dann mal vorstellen, dass er halt so Videos macht. Und falls man sich nochmal was angucken möchte, dass man sich die Videos anschaut, damit man das dann nochmal genau verstanden hat. Also das fand ich schon gut. Und manche Lehrer haben das auch wirklich toll dann gemacht. Und ja, das kann man ja auch beibehalten dann für nach Corona, sodass man dann halt moderner wird und auch Sachen übers Internet dann mehr macht, sodass wir dann da auch mehr Bescheid wissen, falls wieder mal sowas Ähnliches passiert oder generell sowas passiert. Bei uns ist es jetzt so, dass dann die 9. und 10. Klassen iPads bekommen. Das sind dann iPad-Klassen. Dann haben wir auch jetzt schon so ein bisschen besprochen, wie das dann laufen wird, so dass wir dann halt auch mehr online machen, dass wir wahrscheinlich die Bücher da drauf kriegen, damit wir nicht immer so viele Bücher hin und her tragen müssen und dass auch einfach so ein bisschen Papier gespart wird. Und da hatte mein Englischlehrer auch gemeint, dass wir dann auch Filme drehen können, so, dass wir das dann mit dem Unterricht verbinden und dass er die dann auch in unsere Klassengruppe reinstellt, dass man sich das halt immer angucken kann. Ja, dass wir einfach alle so digitaler werden. Ist schon eine gute Idee, weil wir auch so, das haben wir jetzt mal alle probiert, so mit dem Handy, weil wir haben Apple TV bei uns in der Schule, haben wir ein Spiel gespielt, alle zusammen mit Englischvokabeln, wo man immer auswählen musste, was jetzt die richtige Antwort ist. Und das könnten wir dann öfters machen. Also es ist auf jeden Fall natürlich auch super für uns, weil es uns auch viel mehr Möglichkeiten bietet. Und Filme drehen ist ja sonst beispielsweise eher sowas, was man nicht in der Schule macht, weil es sehr aufwendig ist. Aber wenn man dann ein iPad hat und es jeder so machen kann, klar, ist ja cool. Also jetzt in der Corona-Zeit, ich habe gemerkt, dass ich die Schule schon vermisst habe. Also anfangs war es so, die ersten eineinhalb Monate war es ganz cool so. Aber dann hat man schon gemerkt, dass man mal wieder gerne seine Leute sehen möchte. Und auch die Lehrer hat man dann teilweise sogar ein bisschen vermisst. So. Einfach so das im Unterricht reden und so, das fiel halt komplett weg. Von daher ist Schule schon ein wichtiger Teil und klar ist Schule manchmal nervig und lästig und man hat keinen Bock drauf, aber hin und wieder kann Schule auch viel Spaß machen.
Zum Beispiel wo?
Also ich persönlich mag den Sportunterricht sehr gerne und natürlich die Pausen. Bei uns ist es auch in der Mittagspause, wir werden in der Mensa immer sehr lustig, die AGs sind toll und Musikunterricht, alles solche Fächer, wo man jetzt nicht so unbedingt so extrem fixiert ist, aber bei uns ist auch der Englischunterricht sehr lustig, haben wir einen sehr coolen Lehrer, der immer viel Spaß macht und sehr viel Spaß versteht. Also man kann eigentlich in jedem Unterricht Spaß haben. Klar gibt es auch Lehrer, die sowas nicht so gerne haben und lieber richtig diszipliniert arbeiten. Aber in meiner Schule ist es so, dass es da zum Glück sehr viele Lehrer gibt, die ihren Unterricht gerne sehr lustig gestalten.
Und habt ihr im Unterricht Masken auf?
Nee, also während des Unterrichts nicht, nur wenn wir von unserem Platz aufstehen. Und wenn der Lehrer beispielsweise ein Blatt austeilt oder irgendwie durch die Reihen geht, dann sagt er davor, dass wir, also die meisten sagen das, manche nehmen das auch nicht so ernst. Also die sagen dann, wir sollen unsere Masken aufsetzen, dann machen wir das und dann dürfen wir sie aber auch wieder abnehmen. Also nur wenn wir den Platz verlassen oder wenn sich jemand im Raum bewegt.
Habt ihr auch mal über die Angst vor Ansteckung gesprochen?
Nicht so wirklich, also anfangs einmal mit einer Lehrerin. Und manche Lehrer sagen so ab und zu, ja, also ich möchte das ja nicht haben oder so, aber wirklich darüber geredet haben wir nicht unbedingt.
Nicht mit den Lehrerinnen oder mit den Lehrern, aber so untereinander, dass ihr das Gefühl habt, ich könnte mich jetzt anstecken und dann kann ich krank werden. Ist das bei euch so ein Thema?
Also bei uns nehmen das eigentlich alle so recht cool. Keiner ist jetzt so, oh ja, ich habe ja so viel Angst oder so. Sondern wir probieren halt so einfach das Beste draus zu machen, so trotzdem irgendwie Spaß zu haben. Und ja, heute haben wir uns auch, da war unser Lehrer nicht da, weil dann in der Besprechung war, da haben wir uns dann auch unsere Schüler geholt und haben uns halt mit Masken dann hingesetzt und haben ein bisschen gequatscht. Das waren eigentlich eher alle so, ja, das Leben muss irgendwie weitergehen.
Was wünschst du dir denn?
Ich wünsche mir, dass die Menschen nicht mehr nur noch als Gefahr gesehen werden. Weil momentan ist es leider oft so, dass es dann so heißt, ja, kommen wir bloß nicht zu nahe, sondern jetzt kann ich mich anstecken oder so. Oder wir müssen ja den Abstand einhalten und alles. Also die menschlichen Gefühle und alles werden gerade sehr missachtet, sage ich jetzt mal. Und ich wünsche mir einfach, dass es irgendwann wieder normal sein kann, dass man auch beispielsweise auf einem Konzert einfach wieder nebeneinander stehen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen. So, oh Gott, ja, kann ich ja jetzt irgendwie krank werden, wenn der neben mir steht oder so. Einfach, dass die Menschen nicht mehr nur noch als Gefahr gesehen werden. Ich vermisse am meisten Sportveranstaltungen, weil ich ja viel trainieren gehe und unsere gesamte Saison ist ausgefallen. Und das vermisse ich schon wirklich, dass ich da nicht mit meinem Team Spiele spielen kann. Wir dürfen wieder trainieren und wir dürfen auch wieder Trainingsspiele machen, aber wir dürfen nicht mit anderen Mannschaften spielen. Und es gibt keine Punktspiele und keine Pokalfinale mehr. Also kein Pokalfinale mehr. Es gibt die Bayerischen Meisterschaften nicht. Und dass das wieder normal wird und dass wir wieder so ein bisschen normal trainieren und spielen können.
Bei welchen Menschen hast du denn das Gefühl, dass sie denken, du könntest eine Gefahr für sie sein? Also wie oft passiert dir das denn?
Also es passiert immer wieder. Jetzt in der S-Bahn ist es mir noch nicht so passiert. In der Schule ist es oft so, dass die Lehrer dann, wenn man die Lehrer auf dem Gang sieht oder irgendwie Hallo sagt, sie dann so ein bisschen zur Seite gehen und auch manchmal erwarten so, dass man halt zur Seite tritt und sie vorbeilässt. Und da war es auch einmal so, da habe ich eine ältere Frau, die ist vor mir gefahren mit dem Fahrrad und ich wollte sie überholen. Und der Fahrradweg war sehr schmal und der Fußgängerweg, da waren eben Fußgänger und da konnte ich nicht drauf fahren. Und dann ist sie halt recht langsam gefahren und ich musste mich beeilen. Dann habe ich sie überholt und dann hat sie mich angeschnauzt, dass ich ihr zu nahe gekommen bin.
Also das eine ist, dass du das Gefühl hast, die anderen denken, dass du eine Gefahr für sie bist. Und ist dir das umgedreht auch schon passiert, dass du gedacht hast, da ist irgendjemand, der kommt mir zu nahe und der ist vielleicht eine Gefahr für mich?
Also ich persönlich nehme das recht locker. Also bei mir ist so, für mich ist alles okay so, die Leute müssen das selber entscheiden. Also man darf sich ja eben eigentlich nicht umarmen. Ich habe eine Freundin getroffen und dann habe ich sie auch gefragt, darf ich dich umarmen? Und ja, wenn sie, die meisten haben dann ja gesagt, dann haben wir uns auch umarmt. So. Und da frage ich dann halt vorher, ob das okay ist.
Genau, und wenn eine Freundin sagt, nee, das mag ich jetzt gerade nicht, weil ich habe irgendwie Angst, dann ist es auch okay, oder?
Für mich ist beides okay. Ich finde, die anderen müssen, also bei mir ist es so, dass die anderen das entscheiden müssen. Wenn sie sich damit nicht wohlfühlen, dann ist es okay, wenn man das nicht macht.
Dann wäre der Wunsch einfach, irgendjemand umarmen zu können, ohne vorher zu fragen, ist es für dich okay? Hast du Angst, dass ich dich anstecke?
Ja, schon so ein bisschen. Einfach, dass man so nicht einfach alle als Infektionsrisiko betrachtet.
Thank you.
Hör uns zu.
Lora München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Mit einem Rückblick auf das vergangene Schulhalbjahr und einem Ausblick auf das nächste.
Auch Mütter sind wichtig.
Ja, klar. Auch Mütter, jetzt kommt deine Erfahrung.
Die Kalis ist 16 oder wird 16, also ist schon relativ selbstständig, aber du warst auch zu Hause, du hast auch zu Hause gearbeitet. Das heißt, ihr wart beide nicht weg, ihr wart beide zu Hause. Die erste Frage hat überhaupt nichts mit der Schule zu tun, sondern habt ihr zusammen gefrühstückt und habt ihr zusammen Mittag gegessen?
Also gefrühstückt nicht, weil wir zu unterschiedlichen Zeiten angefangen haben, also Kalis zu lernen und ich zu arbeiten. Ich fange sehr früh an. Kalis hat einen neuen Rhythmus bekommen. Hat länger gebraucht, bis sie angefangen hat. Also gefrühstückt auf gar keinen Fall, aber zusammen zu Mittag gegessen. Das haben wir beibehalten. Also dieses Mittagessen war natürlich etwas später und nicht um eins, aber das haben wir hingekriegt, ja.
Das war jetzt so eine Veränderung. Was hat sich denn für dich so in Bezug auf Kalis noch verändert, wo du denkst, boah, das war jetzt ganz neu für mich, neue Erfahrungen mit deiner Tochter?
Also obwohl sie eigentlich immer selbstständig war und auch Aufträge, also alles, also sehr gut hingekriegt alles. Trotzdem habe ich den Eindruck, sie ist ein Stück weitergekommen, selbstständiger geworden, also durch diese neue Situation. Sie hat sich das alles eingeteilt, sie hat ihren Rhythmus gefunden und es gab nicht mehr, ich muss jetzt bis um 9 Uhr fertig werden, sondern sie arbeitet viel, also bis spät in die Nacht mittlerweile, also bis 11, 12, also weil sie sagt, zwischendrin mache ich Pausen, dann lerne ich, das war ganz neu für mich, weil die ist wirklich relativ früh ins Bett gegangen früher, nachdem sie früh aufstehen müsste. Und jetzt hat sich das alles geändert. Also sie ist wirklich nachts, hat sie gelernt und dann in der Früh hat sie länger geschlafen. Ich finde das für die Kinder sehr anstrengend. Eine Woche entspanne ich mich, kann ich später aufstehen, kann ich nachts arbeiten. In der Woche, wo ich in die Schule gehen soll, muss ich sehr früh aufstehen. Das ist anstrengend für die Kinder, finde ich. Also für die Schüler generell. Da ist kein Rhythmus mehr, weißt du? Und natürlich lernen sie damit umzugehen. So ist das Leben.
Also bei uns war das halt so, dass eben die Klassen direkt in der Hälfte geteilt wurden. Und dann ist man halt immer diese eine Woche in der Schule, hat man dann immer irgendwann neuen Stoff bekommen und den dann beigebracht bekommen. Die nächste Woche war man dann zu Hause, hat Arbeitsaufträge gehabt, die man dann zu dem Thema meistens gemacht hat, um dann zu üben. Manche Lehrer haben es auch so gemacht, dass sie diese Videokonferenzen eingeschaltet haben in den Unterricht. Also wir haben von zu Hause die im Unterricht gesehen. Und das war schon eine schwierige Umstellung, dann eine Woche schlafen, also länger schlafen, eine Woche nicht. Es war schon eine Umstellung dann auch. Aber ich finde, dass die Schule es eigentlich relativ gut geregelt hat, dann mit den Abständen und dass wir in den Pausen nicht rausgehen oder nur manchmal und dann in Abständen. Also das war echt, nach den ganzen Hygienemaßnahmen, haben die das meiner Meinung nach wirklich gut geregelt eigentlich.
Jetzt bist du halt schon Zehnte und in einer Schule sind ja auch normalerweise kleinere. Was hast denn du erlebt, zum Beispiel die Fünftklässlerinnen, wie sind denn die mit diesen Hygienemaßnahmen umgegangen?
Also die Fünftklässler bei uns, ich sehe sie jetzt eigentlich nicht wirklich, weil wir in den Pausen nicht rausgehen, aber ich habe von Freunden gehört und die haben Geschwister, die jünger sind. Und bei denen ist es halt schwierig, weil wie willst du einem Fünftklässler erklären, du musst jetzt drin bleiben, du darfst jetzt nicht zu deinem Freund gehen, mit dem Fangen spielen. Das haben wir ja früher auch immer gemacht, am Klettergerüst klettern, draußen Verstecken spielen. Und das geht ja jetzt nicht mehr. Und wir haben auch von den Lehrern mitbekommen, es war ziemlich schwierig, die im Zaum zu halten. Die haben es immer wieder vergessen, die Masken. Und die durften dann eben auch in den Pausen nicht rausgehen oder wenn dann Unterricht wurde draußen gemacht. Und denen hat es halt auch gefehlt. Die wurden dann natürlich auch immer zappelig im Unterricht, weil sie halt nicht wirklich draußen sich bewegen konnten. Ich glaube, es ist für die viel schwieriger als für uns, weil wir können uns ja konzentrieren, leise bleiben. Wir brauchen jetzt nicht so einen Auslauf. Aber bei denen, es war schon, von dem, was ich mitbekommen habe, schon viel schlimmer eigentlich als bei uns dann.
Wie war es denn, allein zu Hause zu lernen? Wie hast du dich von der Schule unterstützt gefühlt oder manchmal nicht unterstützt? Wie war das?
Also, ich habe mich jetzt schon oftmals alleine gefühlt, weil du einfach so vorm Computer sitzt, du
irgendwelche Dinge durchliest und dann hat man vielleicht mal eine Videokonferenz, aber es ist halt nicht menschlich. Es ist, als ob ich mit so einem Video reden würde oder es ist halt kein Kontakt überhaupt. Und man hat auch von vielen Lehrern nichts mitbekommen. Viele haben nur diese Arbeitsaufträge reingestellt. Bei den Freunden, man hat halt telefoniert, irgendwann konnte man sich wieder sehen. Aber das mit dem Selbstbeibringen war halt schon schwierig, weil man steht auf, mein Körper ist so im Ferienmodus, der denkt sich so, okay, du bist jetzt ein bisschen später aufgestanden, jetzt kannst du irgendwie, jetzt hast du Ferien, aber ich weiß, ich muss jetzt arbeiten. Und man fühlt sich dann schon so alleine, weil wenn man Fragen hat, muss man dann immer erst eine E-Mail schreiben, die so ausformulieren. Man kann jetzt nicht irgendwie einen Freund einfach mal fragen, kurz zu dem rüber, so den antippen, ja, verstehst du das, kannst du mir erklären, sondern man muss immer Formulare ausfüllen, schreiben. Und das fühlt sich halt dann schon irgendwie an, als ob ich so total alleine zu Hause bin, keinen sehe. Also ich habe mich manchmal schon echt so einsam gefühlt tatsächlich, aber eben, weil natürlich im Video, man sieht die Menschen, aber es ist jetzt kein Kontakt, es ist nur, ich rede mit einem Bildschirm. Es ist nicht so, ich habe eine Person, die ich anfassen kann, mit der ich so mein Leben ein bisschen teilen kann, weil du halt wirklich nur noch lernst und man teilt es sich auch nicht wirklich ein. Ich bin dann so da und habe 5 Arbeitsaufträge und man sitzt dann einfach den ganzen Tag nur da, macht und irgendwann mal merkt man so, okay, vielleicht sollte ich eine Pause machen, weil man keine Struktur mehr hat. Also es war schon schwierig teilweise und vor allem, ich habe mich halt wirklich manchmal so gefühlt, als ob ich so ganz allein zu Hause bin und so, es fühlt sich einfach nicht mehr nach Schule an, nicht mehr so nach Menschen treffen oder
E-Learning meine ich jetzt.
Also ich fand es ist nicht komplett schlecht, weil ich finde es eigentlich gut, dass ich mir die Zeit lassen konnte bei manchen Fächern. Ich konnte mich mit meinem eigenen Tempo so anpassen, weil manchmal brauche ich halt länger, um es zu verstehen und dann habe ich auch die Zeit, irgendwas nachzugoogeln und nachzuschauen, Videos dazu anzuschauen, um das dann zu verstehen, bevor ich Arbeitsblätter mache, weil in der Schule lernt man oft was und dann heißt es sofort, hier ist das Arbeitsblatt und wenn man es nicht verstanden hat, sitzt man da erst da, wartet aufs Ende der Stunde, damit man sich dann zu Hause irgendwie langsam durchlesen kann. Ich hatte dann die Zeit, das zu machen, eben mit das Thema durchzulesen, das dann zu verstehen mit der Hilfe von irgendwelchen, vom Internet, von irgendwelchen Videos und dann erst die Aufgaben zu bearbeiten und das war eigentlich auch so ein Schritt eben, dass man sich das selbst organisiert und dass man sich das selbst dann auch irgendwie beibringt und ich fand das eigentlich auch echt gut und auch als jetzt für die Oberstufe, wo ich jetzt nichts vorgeschrieben bekommen werde, mach das, natürlich gibt es immer noch, aber ich finde, dass wir selbst irgendwie, also zumindest bei mir ist es so, dass ich irgendwie so eine gewisse Struktur in mein Leben einbauen konnte und halt irgendwie selbst sozusagen alles selbst gemacht habe und vielleicht ein bisschen mehr geschafft habe, mir selbst was beizubringen. Ich glaube, es wird mir in den nächsten Jahren eigentlich relativ gut helfen, weil wenn der Lehrer es halt dann nicht macht, dann weiß ich jetzt mittlerweile, wie ich das selbst lösen kann. Und das hätte ich davor nicht gewusst. Davor hätte ich halt vielleicht im Buch nachgeschlagen. Aber so, jetzt weiß ich, ich kann auch noch ins Internet gehen, ich kann mir das danach nochmal selbst eben verinnerlichen. Und ich finde das eigentlich so ein positiver Nebeneffekt, dass man einfach selbstständiger geworden ist bei sowas und die Zeit sich aber auch lassen konnte dafür.
Genau, das ist die Gegenseite von dem sich alleine fühlen. Du hast dich alleine gefühlt und du hast geschaut, dass du was draus machst. Gab es denn Fächer, wo es besser gelaufen ist? Also lag das an den Fächern teilweise? Lag das an den Lehrerinnen, also an dem Vorgehen? Wo hast du gesagt, okay, das finde ich jetzt ganz in Ordnung, da kann ich mein eigenes Tempo gehen? Was war absolut abtörend, wo du sagst, das möchte ich auf keinen Fall nochmal erleben?
Wir haben in Chemie und Bio eine sehr gute Lehrerin und bei denen, das fand ich total einfach, obwohl Chemie und Bio jetzt nicht die Fächer sind, wo ich jetzt am allerbesten bin, aber bei der war das eigentlich immer sehr gut, weil sie hatte mal kurze Videos aufgenommen, 10 Minuten oder so, hat es uns dann erklärt, hat sie entweder auf YouTube gestellt oder einfach auf Mebis hochgeladen. Die konnten wir uns dann anschauen, da haben wir den Hefteintrag dazu abgeschrieben. Man hat sich dann schon so gefühlt, so betreut gefühlt, jemand bringt es mir bei, dann schreibe ich es ab und mache ein paar Übungen. Und ein paar Lehrer haben es auch korrigiert danach. Und wir haben ein Feedback bekommen, das machst du richtig, so machst du es anders. Aber eben, wie gesagt, bei Fächern, wo man selbst schlechter ist, so wie Physik oder so, war es halt schwierig, weil man kriegt Arbeitsaufträge, liest dir das im Buch durch und verstehst jetzt. Und es wurde oft in manchen Fächern gar nicht korrigiert. Man schickt was ab, da steht, gib's ab bis Freitag, 13.05 Uhr. Und man stresst sich da rein, damit man es pünktlich abgibt. Und es gibt keine Rückmeldung, nicht mal so, danke, dass du es geschickt hast oder so. Und da fühlt man sich schon so ein bisschen alleine gelassen in den Fächern. Und auch Mathe, wo ich eigentlich sonst kein Problem habe, war das relativ schwierig am Anfang, sich das selbst beizubringen, verschiedene Zusammenhänge zu verstehen. Und auch in Deutsch, wenn ich mich zu Hause dann hinsetzen muss und einen Aufsatz schreibe, dauert es dann doch länger als in der Schule, weil man immer abgelenkt wird. Man hat immer so von allen Seiten so äußere Einflüsse. Deshalb war das bei solchen Fächern relativ schwierig. Aber so bei so Fächern, wo die Lehrer auch ein bisschen mitgeholfen haben oder Videokonferenzen gemacht haben, wo wir Fragen stellen konnten, das war eigentlich, da ging es echt, weil da konnte ich dann meine Fragen danach dem Lehrer persönlich stellen. Ich habe sofort die Antwort bekommen. Und das ging aber bei Fächern, wo man wirklich was verstehen muss, war das schon schwieriger dann tatsächlich.
Ich bevorzuge Schule, muss ich ganz ehrlich sagen, grundsätzlich, weil ich finde, die haben ein strukturiertes Leben dann und die verbringen auch Zeit zusammen da. Aber wie das weiterlaufen wird, wissen wir nicht, wir werden sehen. Mir gewünscht hätte ich mehr Kontrolle über die Aufgaben, also nicht Kontrolle, sondern Korrektur, einfach ein Feedback den Kindern geben und nicht die Hälfte macht das und die andere Hälfte macht das nicht. Das Kind macht die Hausaufgabe nicht umsonst. Ich finde, es motiviert auch einen. Jemand, der sich hinsetzt, seine Aufgaben macht, versucht wirklich seine Aufgaben, also seine Essays zu schreiben, verstehst du, Aufsätze in Englisch, was auch immer, der erwartet auch ein Feedback. Wie war denn mein Aufsatz? Und wenn der Schüler da nichts bekommt, dann ist das schon ein bisschen zu wenig, finde ich. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen von den Lehrern, das stimmt.
Genau, du hast, glaube ich, was Wichtiges gesagt. Wenn Lehrer selbst motiviert sind, dann haben sie auch eine Chance, ihre Schülerinnen zu motivieren. Und wenn sie selbst nicht motiviert sind, dann fällt es natürlich auch schwer.
Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480 2851.
Auch der bayerische Staat möchte nicht unvorbereitet in das neue Schuljahr gehen, strebt deshalb eine Änderung der bayerischen Schulordnung an. Hier wird die neue Unterrichtsform Distanzunterricht eingeführt. Massive Kritik an den Vorstellungen des Kultusministers Piazzolo kam von Seiten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Zu den Hauptkritikpunkten jetzt Johannes Schiller.
Also Distanzunterricht, da stellt sich das Kultusministerium vor, Unterricht, der nicht in Präsenzform an den Schulen stattfinden kann. Ganz normaler Unterricht, der aber nicht an der Schule stattfindet, sondern die Schüler bleiben zu Hause, weil zum Beispiel wie in den vergangenen Wochen und Monaten eben eine Pandemie herrscht, also Gefahr für die Gesundheit und das Leben anderer oder aber auch bei witterungsbedingten Schulausfällen ist es möglich.
Ja, bloß da gibt es doch unterschiedliche Abstufungen. Also im Distanzunterricht, so wie du es jetzt schilderst, bedeutet einfach, Schülerinnen bleiben zu Hause und Lehrerinnen auch und das Ganze läuft online. Es gibt doch diese Abstufung, die da heißt, die Hälfte der Klasse jeweils geht in die Schule und die andere Hälfte bleibt zu Hause. Und es gibt dann die Möglichkeit, den Unterricht, der stattfindet, für die Hälfte live zu übertragen bei irgendeiner Plattform für die Kids, die dann eben zu Hause sitzen und den Unterricht dann miterleben können.
Genau, sowas gehört auch dazu. Also es ist aber immer, die Schüler oder ein Teil der Schüler kann nicht in die Schule. Und das ist halt diese Abstufung, also mit dem gemischten Modell, dass ein Teil der Schüler in die Schule geht. Das ist ja jetzt diese spezielle Situation mit der Pandemie, dass eben die Gruppengrößen an den Schulen halbiert werden sollen. Das ist dann auch Distanzunterricht, genau. Ja, das Problem ist vor allen Dingen, dass die Verantwortung für den Unterricht im Falle des Distanzunterrichts, also im Falle, dass Schüler von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen sollen, die Verantwortung dafür, dass das von zu Hause aus funktioniert, haben ja die Eltern. Also das ist eigentlich das größte Problem dabei. Also jetzt mal von den ganzen technischen Dingen mal abgesehen. Also du musst dir das mal vorstellen. Es sind Schüler, die aus prekären Familienverhältnissen kommen, die weitgehend sich allein überlassen sind, die schlecht Deutsch sprechen. Wer kümmert sich darum, dass die an dem Distanzunterricht auch teilnehmen, dass die immer schön brav um 8:30 vorm Laptop sitzen und dann in das Videokonferenz-Tool gehen und sich dann am Unterricht beteiligen. Das wird alles auf die Eltern übertragen. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 7, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
Hat der Staat dann auch die Pflicht zur Aufsicht?
Ja. Wenn man es jetzt so ganz brutal nimmt, ist es eigentlich ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Es müssen eigentlich Unterstützungssysteme eingerichtet werden, solche Familien zu unterstützen.
Ja, bloß wie stellst du dir das vor?
Naja, durch die Jugendhilfe beispielsweise oder durch Arbeitszeitregelungen, dass dann zum Beispiel die Eltern auch freinehmen können, bezahlten Urlaub oder bezahlte Freistellung von der Arbeit, weil was sollen die Eltern machen? Schule findet nicht statt, Kinder bleiben zu Hause, aber sie müssen zur Arbeit.
Genau, das ist das eine Problem, wobei mir unvorstellbar erscheint, dass wenn vielleicht ein zweiter Lockdown kommt, dass Eltern für 2 Monate freigestellt werden bei voller Bezahlung. Das wird nicht funktionieren. Ne?
Das wird nicht funktionieren. Aber das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt der GEW an dieser Änderung der Schulordnung. Das sind so grundsätzliche Fragen, dass man die nicht auf Verordnungsebene eigentlich lösen könnte. Das greift so tief ein, auch in Verfassungsgrundsätze, dass man sowas auf Gesetzesebene angehen müsste, dass man es also auch im Landtag diskutiert, dass die Debatte darüber stattfindet. Und das findet ja überhaupt nicht, da wird ja einfach eine Schulordnung geändert und gut ist. Und niemand redet darüber. Die Öffentlichkeit kriegt es nur am Rande mit. Und es sind zum Teil so grundsätzliche Dinge, die da geregelt werden, dass das unserer Ansicht nach auf diesem Weg nicht geht. Es ist halt wirklich so, es besteht ja Schulpflicht bei uns in Deutschland. Und die Schulpflicht wird ja dadurch ein Stück weit aufgelöst. Weil die Schüler müssen ja nicht mehr in die Schule. Beziehungsweise sie dürfen gar nicht mehr in die Schule. Sie müssen quasi an dem Bildungsangebot der Schule teilnehmen, von zu Hause aus. Der Staat ist ja dafür verantwortlich, für die Umsetzung der Schulpflicht. Und darum müssten Sie auch die Verantwortung übernehmen, dass dann die Kinder und Jugendlichen auch wirklich die von diesem Angebot erreicht werden. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall im Moment. Und darum ist ja die Gefahr, dass durch solche Zeiten, in denen eben Distanzunterricht angeboten wird, dann die Bildungsschere total wieder aufgeht. Die aus Elternhäusern, wo die Eltern unterstützend tätig sein können, wo vielleicht nur ein Elternteil berufstätig ist, dass die dann wesentlich besser dadurch kommen als Kinder und Jugendliche, die diese Unterstützung nicht haben, aus welchen Gründen auch immer.
Genau, der Staat zieht sich aus seiner Verantwortung. Die Verantwortung schiebt da irgendwie den Eltern oder auch den Kindern zu, genau. Die da vielleicht zu Hause sitzen. Die Eltern sind beim Arbeiten und die Kinder müssen schauen, wie sie zurechtkommen.
Die Familien bräuchten eine Unterstützung, um angemessen an diesen Online-Angeboten teilnehmen zu können.
Es müssten zum Beispiel unterschiedliche Orte eingerichtet werden, wo 2, 3, 4 Kinder, die eben gerade nicht beschult werden können, aus irgendwelchen Gründen, sich, um eine Online-Plattform zu bedienen, versammeln könnten und gleichzeitig an diesen Punkten auch noch Unterstützung erfahren.
Genau, oder es müssten Menschen in die Familien kommen.
Scheint mir praktikabler zu sein, dass es Orte gibt, wo einfach Kinder und Jugendliche hingehen und werden da unterstützt. Sowas würdet ihr fordern, zum Beispiel?
Also das wäre eine Idee, wobei dann natürlich wieder der Einwand kommt, wie das unter Pandemie-Gesichtspunkten ist.
Ja, bloß wenn du 4 Kinder zusammenfasst, 3 oder 4 Kinder zusammenfasst, ist es so ein bisschen wie 2 Familien zusammen, denke ich.
Das ist also ein KMS. Hinweise zum Schulbetrieb im Schuljahr 2021 an Förderschulen und Schulen für Kranke. Da steht dann zum Beispiel drin, der Einrichtung von Möglichkeiten zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedarfen, zum Beispiel wegen geringer Deutschkenntnisse, familiärer Belastungen, kommt eine besondere Bedeutung zu. Punkt. Das steht da drin. Ja, da denke ich mir noch, toll, ja, Problem erkannt. Aber nichts zur Lösung des Problems beigetragen.
Genau. Und das meine ich mit im Regen stehen gelassen.
Ja. Das schreiben die an die Schulleitungen, sozusagen, dass die noch einmal ein richtig schönes, schlechtes Gewissen haben, weil sie es nicht hinkriegen. Aber es kommt keine Unterstützung für die Lösung dieser wirklich zentralen Frage.
Ja. Und das Nächste ist diese Unterstützung mit Hardware. Ich habe ja auch mit Lehrerinnen gesprochen und es ist ja schon auch so, dass viele Kinder gerade in benachteiligteren Familien nur ein Smartphone besitzen. Keinen Drucker, keinen Laptop.
Richtig. Und jetzt haben sie ja so ein Programm aufgesetzt, dass Schüler, die keine entsprechenden Geräte zu Hause haben, Geräte sich bei den Schulen ausleihen können. Also da haben jetzt die Sachaufwandsträger ein Budget bekommen, um Geräte anzuschaffen, die dann an die bedürftigen Schüler ausgeliehen werden können.
Ja, bloß da brauchst du auch noch WLAN zum Beispiel.
Das ist jetzt genau der nächste Punkt. Die Internetverbindung, die dazu notwendig ist, ist dabei nicht. Die kann man ja nicht ausleihen.
Eben.
Und ich denke, da wäre ein weiterer Schritt notwendig, dass Schüler, die keinen Zugang zum Internet haben oder die nur eine Prepaid-Karte haben oder irgendein begrenztes Datenvolumen, dass man da einen Pauschalvertrag mit der Telekom oder sonst jemandem abschließt, damit diese Kinder und Jugendliche auch mit ihrem Notebook dann ins Internet können.
Genau, und zwar von zu Hause aus, ne? Ganz
genau,
klar.
Von zu Hause aus.
Ja.
Was auch überhaupt noch nicht geregelt ist, sind Haftungsfragen, wenn diese Geräte kaputt gehen.
Wenn es wirklich so ist, dass eben, wenn die Klassen geteilt sind, wie es halt im Augenblick zum Schluss jetzt gelaufen ist, dass die, die zu Hause sind, den Unterricht online verfolgen können über ihr Laptop, dass da praktisch live gefilmt wird. Steht das so drin?
Also das steht nicht so explizit drin.
Aber?
Aber das ist eine Möglichkeit. Das liegt aber im Ermessen der Lehrkraft und in der Kompetenz der Lehrkraft, ob sowas überhaupt umsetzbar ist, beziehungsweise auch in der technischen Ausstattung der Schule, ob sowas überhaupt möglich ist. Was du da noch indirekt ansprichst, ist ja auch das Datenschutzproblem.
Genau.
Das ist ja an sich überhaupt nicht geklärt. Jeder hat das Recht am eigenen Bild. Und das wird ja dadurch ein Stück weit aufgelöst. Also es wird ja jetzt zum Beispiel über diese Plattform Microsoft Teams, das ist ja die Videoplattform, die jetzt über die bayerischen Schulen ausgerollt wird.
Okay.
Also Grundschulen ausgenommen, aber sonst alle Schulen. Mhm. Und da ist ja die Datenschutzlage ganz prekär. Weil die Microsoft Teams, das gehört ja zum Microsoft-Konzern, und der unterliegt ja der amerikanischen Gesetzgebung. Also theoretisch hat die NSA Zugang zu Daten von unseren Kindern und Jugendlichen. Wenn der bayerische Staat für seine Schulen eigene Server hätte und dort ein Videokonferenztool laufen lassen würde, dann könnte er sicher sein, die Daten bleiben bei uns. Aber das hat er bisher nicht zustande gebracht. Es gibt ja diese Plattform MEBIS. Das ist ja so die Schulplattform für bayerische Schulen und es wäre technisch möglich, da ein Videokonferenztool zu integrieren. Und das haben sie aber bisher nicht geschafft und deshalb mussten sie jetzt auf die Schnelle kurzfristig Microsoft Teams zu Hilfe nehmen. Und damit ist Microsoft bei uns an den bayerischen Schulen.
Es gibt doch so einen Blue Button.
Big Blue Button.
Big Blue Button,
genau. Das ist
zum Beispiel
was man in MEBIS integrieren könnte. Big Blue Button ist auch mit Moodle kompatibel. MEBIS hängt ja auch mit Moodle zusammen. Das ist also auch so ein Open-Source-Instrument zum Einrichten von Plattformen. Und Big Blue Button könnte man theoretisch in MEBIS integrieren. Aber das ist natürlich ein Wahnsinnsakt, wenn man alle Schulen da mit ausstatten würde und das hatte der bayerische Staat bisher nicht leisten können.
Du meinst finanziell oder arbeitstechnisch? Beides.
Beides wahrscheinlich.
Wie könnte ein guter Unterricht zu Pandemiezeiten aussehen?
Also ich denke, das Lernen an sich würde ich niemals verurteilen. Das ist eine Möglichkeit, via Internet den Unterricht zum Beispiel in dieser Form, dass man die Klassen halbiert und im Wechsel eine Hälfte online unterrichtet, eine Hälfte Präsenz. Ich finde, dieses Konzept würde ich jetzt niemals in Bausch und Bogen verurteilen. Aber es müsste sichergestellt sein, dass alle Kinder und Jugendliche auch teilnehmen können.
Im letzten Beitrag wurde verstärkt auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen so ab der 5. Klasse eingegangen. Zu Beginn der Schulzeit, das heißt in der Grundschule, macht Online-Lernen nur eingeschränkt Sinn. Hier geht die GEW-Forderung in eine andere Richtung. Eine maximale Klassenstärke von 14. Dann müssten keine Klassen geteilt und alle Kinder könnten in Präsenz unterrichtet werden. Und was in dieser Stunde nur kurz angesprochen wurde, ist die Fürsorgepflicht des Staates für seine Mitarbeiterinnen. Das Leben in der Schule mit SARS-CoV-2 so zu gestalten, dass das Infektionsrisiko minimiert wird, gleichzeitig aber die lebensnotwendigen sozialen Kontakte aufrechterhalten werden können. Lernen findet nicht im luftleeren Raum, sondern in Beziehungen statt. Ich verabschiede mich für heute, sage Tschüss bis zum nächsten Mal, dann am 7. Oktober.